Radio Igel, deine Geschichte.
Einbruch, Mord, Totschlag. In Krimis wimmelt es nur so von Tatorten, aber was passiert eigentlich danach, wenn die Ermittler ihre Arbeit beendet haben und die Kameras abgeschalten sind?
Das wollen wir heute herausfinden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mehr als nur sauber machen. Mein Name ist Faith.
Und ich bin Ena. Unser heutiger Gast ist ein Tatortreiniger. Herzlich willkommen, Herr Kawas.
Grüß Gott, schönen Tag, danke für die Einladung.
Was genau machen Sie als Tatortreiniger? Können Sie es einfach erklären?
Einfach kann man das eigentlich nicht erklären, weil es ganz einfach so vielschichtig ist. Es ist jetzt nicht so, dass man mit einem Fetzen und einem Besen dahergeht und zusammenwischen tut. Man muss da schon sehr viel Wissen haben über die Beschaffenheit der Böden, Teppichböden, Steinböden, verschiedenen Plastikmaterialien, wie verhält sich das Material, wie viel Feuchtigkeit nimmt es auf und solche Sachen. Ja, ich kann heute einen Laminatboden nicht vergleichen mit einem Vinylboden. Das sind ganz verschiedene Sachen und die gehören ganz verschieden bearbeitet. Und deswegen gibt es da keine einfache Antwort. Deswegen kann man auch am Telefon, wenn mich jetzt jemand fragt, was diese Tatortreinigung kostet, kann man das eigentlich gar nicht beantworten, weil man müsste eigentlich schon die halbe Arbeit machen, damit ich unter das Blut schauen kann, was ist dort eigentlich passiert.
Haben Sie schon immer gewusst, dass Sie Tatortreiniger werden wollten? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich habe das, glaube ich, jetzt vor 8 Jahren begonnen als Tatortreiniger. Ich komme ursprünglich aus dem Gastgewerbe, habe dann eine 14 Jahre lang eine Baufirma geleitet. Das bringt mir jetzt schon sehr viel, auch beim Tatortreiniger. Und habe dann einen Schlaganfall gehabt, bin da fast ein Jahr im Spital gewesen. Das erste Wochenende, an dem ich nach Hause durfte vom Spital, ist mein Schwiegersohn nach Hause gekommen, der damals Jus studiert hat und hat mir eine Geschichte erzählt, dass sie beim Sezieren einer Leiche dabei sein müssen als Juristen. Das hat zur Ausbildung damals gehört oder vielleicht auch heute noch. Und da ist halt so die Leiche gelegen. Auf der einen Seite ist der Professor gestanden, auf der anderen Seite die angehenden Juristen. Und da hat der Professor zu ihnen gesagt, so meine Herren, jetzt können Sie sich noch einmal überlegen, wollen Sie Juristen werden oder wollen Sie Geld verdienen? Wenn Sie Geld verdienen wollen, dann werden Sie Tatortreiniger. Und er ist nach Hause gekommen, hat mir das erzählt. Und ja, ich habe mich dann der Reha schlau gemacht, was ist das eigentlich, ein Tatortreiniger, was hat der für Aufgaben, was gibt es für Gewerbeberechtigungen, das Ganze drumherum. Ja, und habe dann, nachdem ich aus dem Spital draußen war, also aus der Reha, den Meistertitel in der Denkmalfassaden- und Gebäudereinigung gemacht. Das ist Voraussetzung, dass man diese Arbeiten als Tatortreiniger durchführen kann. Da ist mir zugute gekommen, dass man in Österreich, egal welchen Beruf, kann man sofort zur Meisterprüfung antreten, ohne dass man davor einen Tag gearbeitet hat oder irgendwas in der Schule gelernt hat dazu. Man muss halt nur schauen, dass man bei der Meisterprüfung dann durchkommt. Nicht? Und das dauert 3 Monate. Und nach 3 Monaten habe ich dann den Meistertitel gehabt und dann habe ich begonnen, als Tatortreiniger zu arbeiten.
Welche Ausrüstung brauchen Sie, wenn Sie zu einem Einsatz fahren? Was darf auf keinen Fall fehlen?
Also natürlich die persönliche Schutzausrüstung. Warum? Das heißt, einen kompletten Anzug, Schuhe, Überschuhe, Handschuhe, 3 Paar übereinander, die müssen verklebt sein, Masken, nicht die Masken zum Beispiel, nicht nur, weil es halt unangenehm riecht, ja, daran gewöhnt man sich im Laufe der Jahre, sondern man freut sich ganz einfach, so wie jeder Mensch irgendwann einmal daher, weil die Nase juckt oder mal ins Auge, ja, und denkt aber in den Momenten gar nicht dran, dass man eigentlich blutige Hände hat, ja. Und deswegen sollte das alles immer geschützt sein, sondern man erkennt den Menschen dahinter eigentlich gar nicht. Und dann ist halt noch was mit dem Schutzanzug. Wir alle kennen die Schutzanzüge aus dem Fernsehen, aus der Corona-Zeit. Das sind diese mit diesen türkisen Streifen. Die lassen keine Viren und Bakterien durch, die lassen aber auch keine Luft durch. Das heißt, nach der ersten Stunde sammelt sich dann da drinnen das Wasser und Sie können dann so aufmachen beim Ausziehen und da rinnt das Wasser richtig raus.
Haben Sie schon einmal etwas Unerwartetes oder Kurioses an einem Tatort gefunden?
Nein, kuriose Sachen, nein, eher nicht. Ja, es ist nur so, Es hat sich jetzt im Laufe der Jahre herausgestellt, dass die Tatortreinigung, also das reine Reinigen, ja, nur ein Teil meiner Aufgabe ist. Ja. Man merkt, also das stört dich dann eigentlich nicht mehr. Du kannst rausgehen, abschalten, du kannst dann das Essen gehen. Ja. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist immer die Geschichte dahinter. Also wenn sich Kinder erschießen, ja, wenn sich Pensionisten, wenn der Mann seine Frau als Pensionistin, die schwer krank ist, erschießt und dann sich selber, ja, das sind so Sachen, wo man halt dann sagt, das tragt man dann schon einmal eine Zeit lang mit sich mit.
Welche Art von Aufträgen haben Sie am häufigsten? Tatorte, Messiwohnungen oder etwas anderes?
Tatorte ist eigentlich das Wenigste. Also wir machen im Schnitt im Monat, in der Woche 2 bis 3 Leichenfundorte. Das heißt, da ist jemand gestorben, der hat keine Freunde, keine Bekannten, Verwandten. Es ist sowieso schon ein Messi, ja. Also er lässt sowieso, er hat keine sozialen Kontakte, er lässt niemanden in die Wohnung rein, ja. Und diese Leute definiert man halt dann Wochen, Monate oder bis zu ein Jahr später. Tatorte gibt es leider oder zum Glück in Österreich nicht so viele, dass wir da 2, 3 in der Woche hätten.
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an einen Tatort oder in eine sehr unordentliche Wohnung kommen?
Ich kenne die Hintergründe. Also bei diesen nicht sehr ordentlichen Wohnungen, zum Beispiel Messi-Wohnungen, diese Messi-Krankheit ist eine psychische Krankheit. So haben wir das mitbekommen, dass halt jemand verstorben ist, ein naher Verwandter, der Freund, die Freundin, der Mann, die Ehegattin und für den anderen, für den macht das Leben keinen Sinn mehr. Ja? Er lässt sich selbst verwahrlosen. Ja? Auch da ist wieder das Ding, wenn da Kinder dann involviert sind. Ja? Das ist halt was, was auch Kinder dann prägt über ihre ganze Lebenszeit. Ja? Ich habe Wohnungen gereinigt, wo dann die Mutter verstorben ist und die erwachsene Tochter gesagt hat, bitte, das ist zwar mein Haus, ich bin hier aufgewachsen, aber ich will nichts mehr damit zu tun haben, alles raus. Ja, ich will das Haus nur mehr verkaufen. Ja, ich bin in diesem Dreck groß geworden.
Was machen Sie, wenn Sie bei der Arbeit etwas besonders Trauriges oder Schwieriges erleben?
Wir haben eine Psychologin, zu der wir manchmal gehen, wenn wir schlecht schlafen oder schlechte Träume haben, ja, und besprechen mit ihr solche Sachen, ja, kommt aber zum Glück immer seltener vor, weil, wie gesagt, das ist unsere Arbeit, wir müssen da rausgehen und abschalten. Manchmal geht es halt nicht, ja, aber ja, manchmal braucht man auch eine Psychologin.
Haben Sie manchmal Angst oder ist Ihnen etwas unheimlich, wenn Sie arbeiten?
Mir persönlich nicht. Also meine Frau, meine Tochter, wir sind der Familienbetrieb, ja, die haben schon manchmal so komische Gefühle. Die sagen, ah, die Wohnung, die ist so duster und da drückt alles und da stellt sich die Haare auf den Händen, also auf dem Arm und solche Sachen. Ich bin da eher unbedarft.
Warum ist es so wichtig, ein Tatort oder eine Messewohnung gründlich zu reinigen?
Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Teppichboden und da ist jetzt jemand gelegen und hat dort Blut, Leichenflüssigkeiten, Kot, Urin verloren und das liegt dort jetzt seit Wochen oder Monaten. Wenn Sie das nicht ordentlich reinigen, dann kommt der nächste Mieter. Das sind vielleicht ein junges Pärchen mit einem Baby oder mit einem Hund. Und das krabbelt auf diesem Boden, wo Bazillen und Bakterien und Viren sind, ja, herum. Ob dort wirklich dann schlimmere Sachen sind, weil der Verstorbene krank war und ob sich diese Bakterien so lange halten, ja, lassen wir dahingestellt. Aber wir müssen uns natürlich einmal schützen, wie wenn das Schlimmste vom Schlimmsten passiert wäre, ja. Und deswegen gehören diese Tatorte und Leichenfundorte auch wirklich ordentlich gereinigt. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass der Hund da dran schnüffelt, schlägt dort irgendwo herum. Die Oma ist eh schon krank, die liegt im Bett, ja, und der Hund schlägt die Oma ab. Und auf einmal geht es der Oma immer schlechter und keiner weiß warum.
Welche besonderen Reinigungsmittel benutzen Sie, die wir nicht zu Hause haben?
Also mal generell alle Reinigungsmittel, die wir verwenden, die haben Sie nicht zu Hause. Man kann sagen, also wenn Sie mit Ihren Reinigungsmitteln arbeiten, müssen Sie 6-mal wischen, ja, wo wir nur einmal wischen. weil sie eben viel stärker sind und gerade auf diese Reinigungen ausgerichtet sind, die wir verwenden und die auch für unsere Arbeit sinnvoll ist. Es wäre ja Blödsinn, wenn man mit einem Reinigungsmittel für einen Tatort dann Geschirr abwaschen tut.
Wie stellen Sie sicher, dass es nach einer Reinigung keine gesundheitlichen Gefahren mehr gibt?
Das ist relativ einfach. Warum stinken wir unter der Achsel? Es ist feucht, es ist trocken und es ist finster. Der ideale Nährboden für Bakterien. Ja? Bakterien stinken aber nicht selber, ja, sondern die Ausscheidungen von Bakterien. Das heißt, die Bakterien scheißen uns da rein und das stinkt dann. Das heißt, dort wo stinkt, sind Bakterien. Im Umkehrschluss heißt es, wenn es dort nicht mehr stinkt, sind keine Bakterien da.
Müssen auch Insekten oder Tiere entfernt werden?
Das kommt natürlich vor, vor allem wenn es in der Kombination Messe-Leichenfund da ist. Da gibt es natürlich Schaben, also Kakerlaken in der Umgangssprache. Es gibt auch Mäuse, Ratten, alles Mögliche, die natürlich zuerst beseitigt werden müssen. Ja. Riecht man relativ schnell, sieht schnell die Bämmeln von den Mäuse und Ratten. Ja, und das ist für uns ganz einfach die Nummer eins. Immer zuerst schauen, dass eben Flöhe und solche Sachen beseitigt werden. Ne? Flöhe dahingehend, dass ja diese Verstorbenen oft Tiere haben, nicht nur selten mehrere. Ja? Also wir haben zum Beispiel gehabt 400 Ratten in einer Wohnung. Wir haben gehabt 13 Katzen, die dann alle gestorben sind. Ja? Also da sind wir dann mit dem Schutzanzug reingegangen und da haben wir es springen gesehen, die Flöhe. Ja? Also da sind wir gleich wieder raus und haben natürlich Geräte reingestellt, dass das einmal beseitigt ist.
Was passiert mit den Wertsachen in einer Messewohnung? Werden sie weggeschmissen oder werden sie behalten?
An und für sich ist es ja so, dass bevor wir hineingehen, sollte eigentlich der Notar hineingehen. Das ist halt manchmal gar nicht möglich. Ja? Wir versuchen das dann immer so zu machen, dass der Notar so schnell wie möglich dann in diese Wohnung hinein kann. Der kriegt auch von uns die Schutzausrüstung. Dann schaut sich der Notar einmal um. In einer Messewohnung, wo halt zum Beispiel bis zum Fenster der Müll liegt oder noch höher, müssen wir ganz einfach vorher anfangen zum Ausräumen, weil sonst kommt er ja zu den Kasten und Läden überhaupt nicht hin. Ja. Da ist dann natürlich auch das eine Frage des Preises, weil wenn wir jetzt schon anfangen müssen zum Sortieren, sind das wichtige Papiere und solche Sachen. Ja. Das kostet Zeit und in Österreich ist es halt so, dass die Arbeitszeit das teuerste ist.
Wenn ich Tatortreinigerin werden will, was muss ich dafür machen?
Es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist über die normale Schulausbildung. Das heißt, den Lehrberuf Denkmalfassaden und Gebäudereinigung. Und da dauert die Lehrzeit meines Wissens nach 3 Jahre.
Was macht man denn da?
In der Schulzeit. Sie müssen sich vorstellen, ein Teppichboden ist nicht ein Teppichboden. Ja? Es gibt verschiedene Aufbauten von Teppichböden. Es gibt Teppichböden, die sind genagelt. Ja? Also die werden zum Beispiel in den alten Hotels, liegen teilweise noch genagelte Böden. Da muss man auch bei der Reinigung ganz einfach sehr aufpassen, wenn man die zu nass reinigt, ziehen sie sich zusammen. Das würde dann in einem First-Class-Hotel sehr komisch ausschauen, wenn ich dann am Rand 10 cm keinen Teppichboden habe, sondern einen blanken Fußboden. Es ist zum Beispiel bei Steinböden wichtig, womit reinige ich einen Steinboden. Ja, dazu ist es wiederum wichtig zu wissen, woher kommt dieser Stein überhaupt. Im Laufe der Erdgeschichte hat es verschiedene Verformungen gegeben, Vulkanausbrüche, und wir müssen heute wissen, aus welcher Tiefe dieses Material kommt, um zu wissen, wie behandle ich dieses Material. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Marmor im Badezimmer, ja, mit einem sauren Reiniger reinige, dann ist der kaputt. Ja. Ich kann ihn am Boden aufwendigst reparieren, ja, wird sich aber im Prinzip nicht auszahlen. Das würde 7-mal mit verschiedenen Stärken geschliffen werden. Ja? Und in so einem normalen Badezimmer ist das ganz einfach billiger, wenn ich das Ganze rausschmeiße und einen neuen Boden verlege. Ja? Was anders wäre es in dem Fall zum Beispiel in einer Klinik oder wo ich große Flächen habe und dann sind da irgendwo 2-3 Quadratmeter, dort rentiert es sich halt. Ne? Was haben wir noch? Ja, natürlich die Fensterreinigung, dann Denkmalreinigung, ja. Auch die Denkmäler sind mit den aus den verschiedensten Materialien, angefangen von Sandstein über Kupfer, Eisen, und das sind alles Mittel, die man mit verschiedenen Sachen reinigen darf und mit verschiedenen nicht reinigen darf, weil ich dann ganz einfach das Ganze kaputt mache. Oder ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, Sandstrahlen oder mit Eispellets etwas zu strahlen. Da kann ich zum Beispiel mit Eispellets kann ich in einer Fabrik die Maschinen reinigen, währenddessen sie laufen. Oder ich kann zum Beispiel einen Sicherungskasten reinigen, ja, ohne dass ich jetzt einen Kurzschluss dort habe. Ja, also da gibt es tausende Sachen und man glaubt gar nicht, wie schwer und was da alles für Fragen und Möglichkeiten gibt.
Wie viele Mitarbeiter hat denn die Firma Carvask?
Naja, wir müssen da jetzt auch wieder unterscheiden zwischen der normalen Reinigung, das sind halt die Sachen, die Büroreinigungen machen und solche Sachen, ja, und die Tatortreinigungen, die Sonderreinigungen, Taubenkot, Messireinigungen und Leichenfundortreinigungen, das machen wir eigentlich ausschließlich als Familienbetrieb und da sind wir zu fünft. Was mir vielleicht noch wichtig wäre, ja, dass man bei der Leichenfundortreinigung ja auch sehr große Empathie haben sollte, ja, weil wir sehr oft ja doch mit den Hinterbliebenen zusammen in einem Haus sind, ja, und dass man da halt schon vorsichtig ist, was man sagt, wie man sagt, oder dass man halt irgendwie ein Mitgefühl zeigt, was da passiert ist, ja. Und auch der soziale Gedanke, wenn heute jemand stirbt, der jemandem nahe steht, ja, der kann ganz einfach psychisch gar nicht hergehen und kann das wegräumen. Irgendwie, wenn die Tochter sieht, dass der Vater da gestolpert ist und ist mit dem Kopf durch die Glastüre und hat sein Hals aufgeschnitten, ja, das war der Unfall, aber sie kann das dort nicht wegräumen. Das geht ganz einfach psychisch nicht. Ne? Und da finde ich halt schon, dass also dieser Beruf als Tatortreiniger schon sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur im Hinblick, dass die Wohnung funktioniert, sondern auch im Hinblick, dass die Hinterbliebenen, dass denen auch geholfen wird.
Danke für den Besuch.
Bitte gerne.
Radio Igel, deine Geschichte.